Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Programmierbar. Wir reden heute über Unity und Indie Game Development. Neben mir sitzt Fabi, den soweit alle kennen, und wir haben noch zwei Leute dabei, die eine Vorstellung benötigen, weil erstmals in dem Podcast dabei. Das ist einmal unser Experte heute, Jonas Tiroler.
Ja.
Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein kann.
Ja, und schon als kleinen Peak, du entwickelst nämlich gerade ein Indie-Game ganz alleine, dokumentierst das auf YouTube, hast auch einige Abonnenten, die dir dabei folgen. Von daher sehr cool, diese Einblicke gleich noch ein bisschen zusammenzufassen im Podcast. Und wir haben aus den eigenen Reihen den Julian mit am Start.
Hallihallo.
Du hast nämlich auch in deinem Studium dich ein bisschen mit Unity beschäftigt und auch dein Abschlussprojekt hatte mit Unity zu tun. Vielleicht kannst du da noch mal einen Satz zu sagen, was das ist.
Jawolli, ich habe damals in Wien im Studium Game Engineering und Simulation zusammen mit drei anderen Studenten Spirals of Mana gemacht. Das war ein klassisches Third-Person-Online-Fighting-Game.
Mhm. Ja. Ja, wir haben immer freitags unsere Game Talks. Jonas, vielleicht auch für dich, da ist immer freitags, mittags bei uns in der Mittagspause, stellt immer irgendjemand Spiele vor, und da hat der Julian eben sein Game vorgestellt und dachte natürlich, okay, hey, dann kommt der Julian jetzt nicht drum herum,
ja.
Sehr in den
cool.
Podcast. Und ja. Ich muss auch sagen, ich war ein bisschen angefixt. Ich habe einige Runden gespielt, wäre fast nicht mehr zum Arbeiten gekommen.
Sah auf jeden Fall sehr cool aus, ja. Jonas, mach nochmal einen kurzen Abriss über Unity.
Ja, Unity ist eine sogenannte Game Engine, also ein Programm, das man zur Spieleentwicklung nutzen kann. Und ganz kurz gesagt sind Game Engines einfach dafür da, dass man nicht alles immer komplett von Null aufschreiben muss, wenn man ein Spiel programmiert, wenn man da keinen, weil da steckt ja unheimlich viel dahinter, von irgendwie Kollisionen zwischen Objekten erkennen und irgendwie physikalische Interaktion zwischen Objekten, und viele Leute haben da eben keinen Bock drauf, das immer komplett neu zu machen, immer wenn sie ein Spiel machen, und deshalb gibt's eben Game Engines, die einen diesen kompletten Prozess erleichtern. Und Unity ist da eben auf jeden Fall momentan ganz mit vorn dabei. Also, glaube ich, die meistbenutzte Game Engine momentan, soweit ich das weiß, ja.
Ja. Ich würde auch gerne mal darauf eingehen, Jonas, wie du eigentlich so zum Spieleentwickeln kamst. Also, der Dennis hat es ja schon gesagt, jetzt mittlerweile, ich glaube, du machst seit einem Jahr jetzt deinen YouTube-Kanal, wo du fast täglich deine Vlogs machst. Oder ist es täglich? Du hast ja am Anfang gesagt, du willst es täglich machen. Hast du es geschafft bisher?
Jetzt seit 2 Jahren habe ich einen englischsprachigen YouTube-Kanal, wo ich am Anfang täglich Videos hochgeladen habe, jetzt mittlerweile aber nur noch wöchentlich, weil täglich war zu viel. Und ich mache schon sehr lange Videospiele. Ich habe angefangen, also bestimmt wie ich irgendwie 10 oder 12 Jahre alt war, also schon über 10 Jahre her auf jeden Fall. Und ich habe damals angefangen mit Game Maker, also ist eine etwas einfachere Game Engine noch, wo man auch eben mit so verschiedenen Drag-and-Drop-Aktionen sich Spiele zusammenstellen kann, ohne dass man wirklich programmieren muss. Damit habe ich sozusagen Spieleentwicklung gelernt, weil ich schon damals sehr gerne Computer gespielt habe und Spiele entwickelt habe. Und dann hat mein Vater sozusagen irgendwann dieses Programm gefunden und mich da eingeführt, weil er glücklicherweise auch Programmierer ist. Also er konnte mir dann ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. Und seitdem mache ich eigentlich Spiele, ja.
Und Game Maker ist, das heißt, man kann aber auch programmieren dazu. Also irgendwo wirst du ja bestimmt ein bisschen Game Logic schreiben müssen. Was schreibt man in Game Maker? Welche Programmiersprache?
In Game Maker hat eine eigene Programmiersprache namens GML, also Game Maker Language. Die ist auch sehr interessant. Sie fühlt sich, finde ich persönlich, ein bisschen an wie Python. Ich habe jetzt noch nicht so viele Programmiersprachen ausprobiert, aber so von den Sprachen, die ich kenne, finde ich, fühlt sich am ähnlichsten an zu Python eigentlich. Und die Art und Weise, wie man in Game Maker programmiert, wenn man nicht programmiert, ist, dass man halt so Drag-and-Drop-Aktionen hat, die man reinzieht. Und im Prinzip entspricht aber jede Drag-and-Drop-Aktion, die man reinzieht, einfach nur einer Zeile Code. Das heißt, ich glaube, im neuen Game Maker gibt es sogar einen Button, wo du das dann einfach umschalten kannst. Wenn du es irgendwie mit diesen Drag-and-Drop-Aktionen programmiert hast, kannst du eigentlich einfach einen Button klicken und hast es dann als Code dastehen. Also es ist im Prinzip genau das Gleiche. Von daher fühlt sich dann der Umstieg auf tatsächlichen Code ziemlich einfach und intuitiv an, eigentlich, in Game Maker. Also für Einsteiger auf jeden Fall ganz gut geeignet, finde ich.
Was ist mit Unity? In was kann man da programmieren?
Unity, glaube ich, konnte man früher in verschiedenen Sprachen programmieren, aber ich glaube, die meisten programmieren in Unity heutzutage in C#.
Wie läuft es denn ab, wenn ich ein Unity-Projekt habe? Wie ist denn für denjenigen, der so unbedarft da jetzt rangeht, wie stelle ich mir das vor? Was muss ich, wie setze ich mein Projekt auf? Was nutze ich da für eine IDE? Also ist das, bringt das Unity selbst mit? Und wie mache ich da mein erstes Projekt so ungefähr, wenn ich Unity verwende?
Also wenn man Unity aufmacht, dann ist da tatsächlich schon sehr viel drin. Also es ist halt einfach erstmal natürlich eine leere 3D-Szene, aber man kann sehr schnell Sachen auf den Screen bringen. Also du kannst einfach dann zum Beispiel Rechtsklick, Create Cube, was auch immer, dann hast du da halt schon mal einen Würfel drin, dem gibst du dann irgendwie ein Rigid Body. Also in Unity ist alles auf so Komponenten aufgebaut, das heißt, jedes Objekt kann Komponenten haben und diese Komponenten, da gibt's einige vorgegebene oder wenn du eben neue Komponenten brauchst, dann kannst du die eben auch selber schreiben mit C#. Aber es gibt sehr viele schon vorgegeben und wenn man keine Lust auf Programmieren hat, dann kann man diese Komponenten sich auch aus dem Asset Store runterladen oder so Prototyping-Components verwenden, die Unity auch vorgibt. Also auch in Unity kommt man sehr, sehr weit, ohne wirklich programmieren zu müssen, wenn man das möchte. Aber früher oder später ist es natürlich praktisch.
Du hast gerade gesagt, wenn man es öffnet, hat man direkt eine 3D-Szene vor sich. Mhm. Ist Unity ausschließlich für die 3D-Programmierung oder?
Unity, glaube ich, wurde als 3D-Engine entwickelt, aber man kann das auch genauso gut verwenden, um 2D-Spiele zu machen. Also ich würde persönlich schon sagen, dass sich für 3D immer noch ein bisschen intuitiver anfühlt. Also ich würde sagen, 3D-Spiele machen ist in Unity sogar einfacher wie 2D-Spiele machen, einfach weil es dafür ausgelegt war ursprünglich. Aber man kann auch problemlos 2D-Spiele machen. Das funktioniert in Unity halt mehr oder weniger einfach so, dass die 3D-Kamera dann einfach von der Seite auf die Szene drauf guckt und halt in eine orthografische Perspektive wechselt. Das heißt, selbst wenn du ein 2D-Spiel machst in Unity, ist es eigentlich immer noch 3D, bloß es sieht halt aus wie ein 2D-Spiel. Ja, aber das ist auch problemlos möglich.
Wenn man sagt, man klickt in eine Szene, rechtsklickt, das heißt, die IDE, die Entwicklungsumgebung ist, ich entwickle Unity nicht im Texteditor. Oder entwickle es nicht in Visual Studio Code oder sowas. Das heißt, Unity bringt was mit.
Ja, Unity bringt sehr viel mit, genau. Das ist eben das Schöne. Wie gesagt, man muss nicht alles selber schreiben. Also es bringt nicht nur eben nützliche Features für dein Spiel mit, wie zum Beispiel Physics und Collision Detection, sondern es bringt auch für die Entwicklung ganz gezielt Features mit. Und das werden auch immer mehr. Also mittlerweile kannst du in Unity auch 3D-Objekte zusammenbauen mit TextMesh Pro. Also du brauchst nicht mal mehr ein separates Modeling-Programm. Du kannst einfach direkt in Unity deine 3D-Modelle bauen, wenn du Lust hast. Und kannst auch in Unity animieren. Also es hat auch ganz klar schon sehr viele Features wirklich für die Entwicklung mit integriert, ja.
Wichtig zu erwähnen ist aber auch tatsächlich, man kann in also Unity-fremden Entwicklungsumgebungen entwickeln mit Unity. Also zum Beispiel Visual Studio Code hat sehr, sehr schöne Integrationen, was das alles angeht. Man kann die IDE mit Unity verbinden und dann zum Beispiel in Visual Studio Code debuggen.
Ah, okay.
Das funktioniert sehr reibungslos.
Das heißt, dann habe ich auch einen Preview der Szenen in Visual Studio Code, der 3D-Szenen und so weiter? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
So nicht. Ich habe lediglich zum Beispiel das, was ich gerade angesprochen habe, in Visual Studio Code.
Das Debugging.
Genau, also die Option, mich zu verbinden. Mhm. Und dann habe ich lediglich den Informationstausch zwischen IDEs, um Breakpoints zu setzen.
Okay, weil man davon ausgeht, dass Visual Studio Code die bessere Entwicklungsumgebung ist, wenn man
ja,
Code schreibt, oder?
Und gerade wenn du Sachen debuggen willst, dann ist es natürlich auch wichtig, dass du irgendwie die Variablen anschauen kannst. Und in Unity selber kannst du das nicht. Deshalb ist das eigentlich notwendig, dass es da irgendwie so eine Verbindung gibt, dass du halt Breakpoints setzen kannst, die, wenn du dann in Unity selbst hast du ja so einen Play-Button, wo du jederzeit eigentlich dein Spiel starten kannst und testen kannst. Und das fühlt sich eben sehr flüssig an eigentlich beim Debugging, wenn du irgendwo in deinem Code einen Breakpoint setzt, klickst auf Play und dann in dem Moment, wo du halt zu diesem Breakpoint kommst, pausiert sich das Spiel automatisch und du kannst halt dann in Visual Studio ganz normal durch deinen Code durchskippen und die ganzen Variablen anschauen, was die eigentlich machen.
Okay, ja. Das heißt also wirklich auch Debugging habe ich gar nicht, wenn ich einfach nur die, ich nenne es jetzt mal Unity IDE.
Oh, doch.
Das habe ich schon. Das, okay, das ist jetzt nicht so, weil es klang gerade so, wie ich muss Visual Studio Code nutzen, um Breakpoint zu setzen. Deswegen habe ich gerade gelacht, als er Dennis meinte, es ist einfach die bessere Entwicklungsumgebung.
Also du hast tatsächlich die Möglichkeit, über den Code sogar dem Editor, also dem Unity-Editor zu sagen, hey, mach hier bitte Stopp. Und das ist dann ähnlich so, als würdest du in der Unity Engine tatsächlich, während das läuft, quasi auf das Pausezeichen drücken und dann kannst du dich selber in der Szene rumbewegen, also wieder per Spectator-Kamera zum Beispiel. Also die Möglichkeiten hast du von Unity tatsächlich selber auch.
Okay. Ja, aber In Unity verwendet man eigentlich immer einen externen Texteditor wie Visual Studio oder so. Also Unity selbst hat eigentlich keinen guten Texteditor dabei.
Ja. Und was würdest du sagen, wie viel deiner Entwicklungsarbeit ist Programmieren in Visual Studio dann?
Ja, sehr hoher Anteil. 80%, sowas, ja.
Wie kann ich mir die Ordnerstruktur da vorstellen? Also ist es überhaupt was transparent ist für einen, wenn ich Unity entwickle? Oder ist diese 3D-Szene, was habe ich für Files, was liegt da?
Also man hat in Unity einfach Projektordner. Für jedes Spiel hat man einen Projektordner und da liegen alle möglichen Files drin. Also Szenen, Scripts, 3D-Objekte, die kannst du da einfach in eine ganz normale Ordnerstruktur reinpflanzen. Und das Angenehme bei Unity ist auch, dass das wirklich dann auf deiner Festplatte eine echte Ordnerstruktur ist. Also du kannst die Ordnerstruktur entweder in Unity halt anschauen oder du kannst sie auch genauso gut einfach in Windows anschauen. Sieht im Prinzip ganz genau gleich aus. Das ist einfach Ordner und da sind Files drin, aus denen besteht dein Spiel und das sind Szenen, Scripts, 3D-Objekte, Animationen, alles Mögliche, was man eben braucht.
Okay. Was ist das Code-Repository? Kann ich da auch einfach Git nutzen und oder was nutzt du einfach auch ganz normal, ne? Also
ja, ja.
Oder also, wie ist da, wie ist Mergen von 3D-Objekten, gibt es wahrscheinlich einfach nur A oder B, da merge ich nicht irgendwas zusammen, sondern ich habe.
Das ist tatsächlich, das sollte nicht passieren.
Okay.
Das kann dann auch schieflaufen und blöd laufen. Also, wem schon passiert ist, dass man dann Merge-Konflikte hatte bei Assets in dem Sinne, das kann unschön werden, das sollte man vermeiden. Aber entsprechend, man benutzt eben Git ganz normal, wie es auf der Box kommt. Da gibt es kein spezielles Unity-Git oder sowas in der Art.
Okay, ja. Alles klar.
Also es gibt Unity Collab, das ist sozusagen der Service, den Unity anbietet. Der kommt aber auch mit Vor- und Nachteilen. Also mit Git ist man auf jeden Fall nicht schlecht bedient. Wir haben auch, also für Islanders haben wir auch Git verwendet, ja.
Okay, vielleicht kannst du jetzt, wo du es gerade ansprichst, Islanders, um mal ein bisschen auf deine Projekte einzugehen, die du bisher gemacht hast. Das war ja jetzt zumindest von der Historie so, Islanders ist ja so mit das größte Spiel, an dem du mitgearbeitet hast, oder?
Islanders hat tatsächlich auch als Studiumsprojekt angefangen. Und zwar habe ich an der HTW Berlin Game Design studiert, was ein sehr praxisbezogener Studiengang ist. Also die legen da sehr viel Wert darauf, dass man wirklich viel Zeit einfach Spiele macht, weil man es dadurch halt am besten lernt. Und dementsprechend hatten wir im, glaube ich, fünften Semester war das einfach das komplette Semester mehr oder weniger Zeit, halt ein Spiel zu entwickeln, mit Unterstützung von den Professoren. Wir haben Räume zur Verfügung gestellt bekommen, Equipment zur Verfügung gestellt bekommen. Also wirklich super Voraussetzungen, einfach um Spiel zu machen. Und die haben wir eben genutzt als Team zu dritt und haben dann Islanders entwickelt. Und ja, das war für uns, glaube ich, auch selber ein bisschen erstaunlich, dass wir das wirklich geschafft haben, in der Zeit das Spiel mehr oder weniger fertig zu machen. Wir haben dann später vorm Launch nochmal 2 Monate investiert, um ein bisschen Bugs zu fixen und ein bisschen Marketing zu machen.
Ja, vielleicht kannst du für die Zuhörer einmal kurz erklären, was genau ist Islanders?
Islanders, ja. Wir haben das Spiel auf Steam veröffentlicht, das ist ein Steam-Release. Und es ist ein sehr simplistischer City-Builder, wo man in sehr kurzer Zeit Städte baut. Und es ist aber unterscheidet sich ziemlich stark von anderen City-Buildern, die man so kennt, weil Islanders sehr minimalistisch und sehr auf Casual-Spieler ausgerichtet ist. Also es ist ein rundenbasiertes Spiel, wo man immer Punkte kriegt, wenn man Gebäude platziert. Und umso besser man die Gebäude platziert, desto mehr Punkte kriegt man. Wenn man genug Punkte sammelt, kriegt man mehr Gebäude. Also es ist im Prinzip ein Highscore-City-Builder, der so ein bisschen dieses strategische Feeling von einem City-Builder halt auf das Minimum runterbricht.
Ja, also ich muss sagen, das ist auch wirklich vom Design her, so gefällt mir das schon wirklich extrem gut, das Islanders. Also,
und das habt ihr dann aber also komplett auch die Assets, die ihr dafür gebraucht habt, in diesem Dreier-Team gemacht?
Ja.
Was genau war der Zeitrahmen? Drei Leute,
Drei, wie lange also ja, der Zeitrahmen war 3 Leute, 4 Monate, dann nochmal ein bisschen Zeit zum Publishen und dann nach dem Launch nochmal ein bisschen Zeit fürs Supporten, Bugfixen und so weiter.
Also, und ihr drei habt es dann auch zusammen rausgebracht auf Steam?
Ja, das ist korrekt. Okay. Und hat sich ganz gut verkauft. Also für mich persönlich war es mein erster Steam-Release. Die 2 Jungs, mit denen ich das gemacht habe, Paul und Friedemann, die haben davor schon Superflight veröffentlicht, was sich auch sehr gut verkauft hat. Also ich hatte da ein bisschen Glück, dass ich einfach in ein Team reingekommen bin, was schon ein bisschen Know-how hatte.
Julian, hattet ihr damals eigentlich überlegt, das Spiel auch da mal rauszubringen, oder war das bei euch wirklich ein auf Uni-Projekt fokussiertes
Ding? Bei uns war das sehr Uni-fokussiert. Wir haben natürlich mit dem Gedanken gespielt, Ja. Hätte aber natürlich auch entsprechend Mehraufwand gehabt, den wir dann nicht haben wollten, weil es bei uns, also bei uns war es ein Masterstudiengang und wir haben das dann ein Semester vor unserem letzten Semester gemacht und entsprechend ging es dann auf die Masterarbeit zu.
Ja. Und wo ich auch sagen muss, ich würde es auf jeden Fall ein bisschen spielen. Ich war ja am Freitag schon sehr addicted, das ist ja so grob. Oder ich lasse es lieber dich beschreiben, bevor ich jetzt anfange, dein Spiel zu beschreiben. Julian, wie würdest du das Spiel beschreiben? Spires of Mana?
Also zu vorhin nochmal erstmal schön, dass es sich fertig angefühlt hat. Also, ich hätte natürlich noch sehr viel mehr vor, aber naja, Zeit, ne? Das ist eben ein Online-Multiplayer, in dem du in Third Person einen Zauberer steuerst, der sich eben mit anderen Zauberern bekämpft. Und es folgt im Endeffekt dann noch einer Art klassischem Battle-Royale-System, in dem Sinne, dass die Map kleiner wird, man aufeinander getrieben wird und man sich um gewisse Ressourcen streitet.
Mhm. Wenn man jetzt sich so ein, also Islanders oder ich meine bei deinem auch, Julian, aber wenn man sich so ein Projekt anguckt, ich meine, da sind ja schon relativ viele Disziplinen, die da irgendwie zusammenkommen. Jetzt bist du gerade dabei, wenn ich es richtig verstanden habe, Jonas, das, was du gerade umsetzt, das Spiel machst du komplett alleine.
Will you still, das ist richtig, ja. Also ich habe schon nochmal Lust mit den zwei Jungs von Grizzly Games ein Spiel zu machen, werden wir wahrscheinlich auch machen jetzt dann im Frühling, aber die sind gerade noch mit anderen Sachen beschäftigt, deshalb überbrücke ich sozusagen mit diesem Projekt ein bisschen Zeit jetzt momentan, ja.
Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen, oder Jonas, du mal so den Development Flow so ein bisschen erklären. Also wie komme ich eigentlich von, ich designe eine Szene, worin mache ich meine 3D-Modelle? Wie erstelle ich so ein 3D-Modell? Weil ich meine, einen Würfel klingt jetzt relativ einfach. Ich mache Unity auf, mache erstmal einen Würfel und mache vielleicht noch eine Kugel dagegen und der Kugel sage ich jetzt mal, keine Ahnung, roll los und sag mal, Collision Detection ist an und die prallen aneinander ab. Es ist, glaube ich, für denjenigen, der mit 3D noch nicht viel zu tun hat, nicht so schwierig zu verstehen. Aber wie habe ich denn jetzt ein komplizierteres 3D-Modell, was ich vielleicht auch, sagen wir mal, ein bisschen bewegen soll oder so? Wie erstelle ich so ein 3D-Modell? Wo erstelle ich das? Und wie kommt das in Unity rein?
Also es gibt natürlich um 3D-Modelle zu erstellen, gibt es auch verschiedenste Programme. Was ich meistens verwende und was wir auch für Islanders verwendet haben, ist Blender, weil das ein kostenloses Programm ist. Wie gesagt, man kann mittlerweile auch 3D-Modelle direkt in Unity erstellen, aber ich habe das mit Blender gelernt. Und wie das funktioniert, im Prinzip 3D-Modelle kann man sich ja vorstellen, im Prinzip einfach wie so eine leere Hülle. Eigentlich sind es lauter Punkte, die man auch Vertices nennt, die einfach mit Flächen verbunden sind, mit lauter Dreiecken und daraus entsteht ein 3D-Modell. Das heißt, das 3D-Programm stellt einfach lauter Tools zur Verfügung, mit denen du eben neue Ecken erzeugen kannst, mit denen du neue Flächen erzeugen kannst und kannst eben wirklich manuell machen, indem du sagst, okay, hier ist ein neuer Eckpunkt und dann verbindest du die alle. Oder die meisten Modelliertechniken sind natürlich schon ein bisschen fortgeschrittener, wo du dann einfach sagst, okay, ich ziehe jetzt hier die Fläche raus und dann werden automatisch halt gleich ganz viele Ecken richtig erstellt, wie du sie halt haben möchtest. Es gibt so richtige Sculpting-Tools auch, mit denen du richtig in diese 3D-Modelle rein modellieren kannst und da ist mittlerweile immer mehr automatisiert. Also das wird immer einfacher und einfacher. Ja.
Um sich da vielleicht noch ein besseres Bild davon machen zu können, das sieht man zum Beispiel heute bei Spielen, die solche Low-Poly-Modelle zum Beispiel benutzen, was dann im Endeffekt so aussieht, wie alles früher ausgesehen hat. Zum Beispiel sogar auf der klassischen Nintendo 64, wenn man da Donkey Kong gespielt hat, dann hat man da vielleicht noch ein bisschen gesehen, dass das so der Schädel besteht aus. Also es sah so ein bisschen aus wie so ein bisschen wie ein Würfel, wo noch eine andere Form drangehängt ist oder sowas in der Art. Und das ist jetzt einfach mittlerweile einfach ein bisschen aufwendiger, komplexer geworden, dadurch, dass das Tooling einfacher geworden ist. Aber im Endeffekt sind es einfach Formen aneinander, die dann zu einem Modell zusammengeschraubt werden.
Okay, das heißt, habt ihr auch Blender genommen für eure 3D-Modelle für euer Projekt? Oder?
Ja, ich selber habe zwar meistens in Maya gearbeitet, aber der Thomas Fischer, der bei uns die Models gemacht hat, der hat das selber auch in Blender gemacht. Ja.
Okay, das heißt dann Blender, ich erstelle mein 3D-Modell, glaube ich jetzt grob verstanden, wie so ein 3D-Modell entsteht. Wie animiere ich dieses Modell? Ist es auch etwas, was ich dann in einem 3D-Tool irgendwie so vordefinierte Animationen schon mit exportieren kann, die ich dann abspielen kann, sowas wie Laufen? Oder modelliere ich das dann über Unity? Oder also wo ist da die Grenze? Was macht Unity und was bringt das 3D-Modell selbst schon mit?
Also die Grenze ist vielleicht dadurch gesetzt, dass die dedizierten Tools, die dafür gemacht wurden, also Blender und Maya, die haben da eventuell ein bisschen mehr Macht. Die können das vielleicht ein bisschen besser. Aber andererseits ist natürlich in Unity ist es integriert und da hast du dann, also es ist schon sehr smooth aus den ganzen Tools, solche Sachen in Unity zu importieren. Aber wenn du das in Unity machst, dann hast du halt, gehst du sicher, da geht nichts futsch während der Transition.
Man macht es zum Großteil dann aber eher in sowas wie Blender oder sowas in dem Tool schon, dadurch, dass sie einfach mächtiger sind.
Also ich glaube, wenn man das professionell macht, macht man das nicht in Unity, weil natürlich so 3D-Programme noch bessere Animationsfeatures normalerweise zur Verfügung stellen. Mhm. Oft ist es ja auch bei 3D-Modellen so, dass man die, bevor man sie animiert, noch riggen muss. Also man macht sozusagen virtuelle Knochen in dieses Modell rein und sagt dann, welche von diesen Vertices, welche von diesen Eckpunkten sich mit welchem Knochen mitbewegen müssen.
Okay.
Und
das heißt sozusagen, die Eckpunkte sind die sichtbaren Punkte, die ich als User sehe, und das Rigging ist sozusagen, also wenn du jetzt sagst, Knochen sozusagen die nicht sichtbaren, das sind meine Ankerpunkte, Skelett, die sich bewegen. Das ist
rein virtuell. Ein Mapping von diesen Punkten auf virtuelle Knochen. Damit ich im Endeffekt, wenn ich animiere, nicht jeden einzelnen, also wir haben ja schon nicht besprochen, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele von diesen Punkten, aus denen so ein Model besteht.
Ja.
Und theoretisch könnte ich jetzt jeden einzelnen Punkt nehmen und sagen, hey, du bewegst dich im nächsten Frame an die Position. Ja. Das ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Und deswegen mappe ich all diese Punkte auf gewisse Knochen und bewege dann im Endeffekt die Knochen.
Aha, okay. Ja, das heißt, 3D-Modelle mache ich in einem externen Tool. Ist es denn auch so, dass das typisch ist für Game-Developer, beide Disziplinen zu beherrschen? Wahrscheinlich ist es in größeren Spielestudios so, dass dann diejenigen, die es umsetzen und diejenigen, die 3D-Modelle riggen und erstellen, sind unterschiedliche Disziplinen, oder?
Ganz richtig. Also umso größer das Team wird, desto mehr splittet sich das auf. Und das kann wirklich sehr spezifisch werden, bis hin zu Leuten, die dann irgendwann nur noch Baumtexturen machen oder so, ja.
Ja, und darf man auch nicht unterschätzen. Also gerade zu Bäumen gibt es sehr, sehr ambitionierte Tools, die da prozedural generierte Bäume erstellen. Also in Bäumen kann man sich schon sehr kreativ austoben, tatsächlich.
Allgemein sieht man, glaube ich, in diesem ganzen 3D-Zeug und so weiter momentan einen sehr starken Trend zu prozedural generierten Zeug. Vielleicht auch immer mehr, also das ist jetzt noch sehr langsam am Kommen, aber immer mehr auch zu AI-Tools oder Leute, die halt mit so AI-designten Sachen rumexperimentieren. Weil halt gerade so große Game-Studios, die halt irgendwie dann so riesige Städte, so tausende von Häusern designen müssen, die denken sich halt auch irgendwann, ja, wie kann man das nicht irgendwie automatisieren? Dementsprechend.
Vielleicht könnt ihr dazu auch nochmal kurz erklären, was für unsere Hörer was prozedural generiert genau bedeutet.
Ja, also ich glaube, die Definition von prozedural heißt im Prinzip zufällig generiert, aber nicht komplett zufällig, sondern schon sich nach bestimmten Regeln verhaltend. Du legst sozusagen am Anfang die Regeln fest, nach denen das halt erzeugt werden kann. Also klar, dein Haus, wenn du jetzt ein prozedurales Haus generierst, sagst du halt, okay, die Höhe ist zwischen so und so. Und dann, wenn es so hoch ist, dann kriegt es so viele Fenster. Wenn es so hoch ist, kriegt es so viele Fenster. Also du legst halt bestimmte Regeln fest und nach denen wird das dann zufällig generiert.
Okay, und zum Verständnis, wo definiert man diese prozeduralen Regeln dafür?
Dafür gibt es auch wieder eigene Software. Also sehr beliebt, glaube ich, momentan ist Houdini, was ich persönlich noch nicht verwendet habe, aber ich habe viele gute Sachen drüber gehört und ich habe auch wirklich schon krasse Sachen gesehen, was Leute damit machen. Damit kann man halt sehr viel automatisieren. Es ist lauter Sachen, die man nicht selbst modellieren kann. Zum Beispiel ein sehr einfaches Beispiel, wenn man in einem Spiel einen Geländer hat oder eine Treppe oder halt irgend so eine Form, die sich die ganze Zeit wiederholt, dann kann man das in Houdini bauen als so ein prozedural generiertes Objekt und dann in der Engine kannst du das einfach langziehen und das erstellt dann automatisch die korrekten Endpunkte für dieses Geländer, die korrekten Endpunkte für diese Treppe, sodass das halt alles richtig aussieht, aber du jederzeit einfach die Länge davon verändern kannst, ohne dass du wirklich an dieses 3D-Modell ran musst nochmal.
Ah, das heißt, Houdini erstellst dann dieses 3D-Modell und die Regeln zur Erweiterung dieses 3D-Modells. Ich kann in Unity dann sagen, sozusagen, ich nehme dieses Houdini-Modell und mach mal 5 Häuser draus. Aber dieses, sag mal, das Erstellen dann wirklich passiert, macht dann Unity. Also Houdini, in Houdini definiere ich die Regeln, Unity versteht es und dann kann ich sagen, mach mal 5 Häuser oder mach mal die Treppe länger. Oder exportiere ich wirklich jedes einzelne Modell? Nee, das mache ich nicht. Zur Laufzeit generiert
genau,
werden dann anhand dieser Regeln.
Zur Laufzeit, ja.
Und ein gutes Beispiel für so prozedural generierte Welten ist dann neben jetzt Islanders zum Beispiel vor allem Minecraft. Da ist das ist wahrscheinlich einer der beliebtesten Faktoren an dem Spiel, dass du halt gewisse Seeds, also mit anderen Spielern teilen kannst, die dann eine entsprechende Welt für dich aufbauen. Das ist, also der Seed ist dann im Endeffekt einfach nur ein Faktor, der verrechnet wird in diese Regel. Und das ist dann eben deterministisch. Also was Jonas schon angesprochen hatte, das folgt dann gewissen Regeln und du willst dann ja auch dasselbe Ergebnis haben mit demselben Seed. Aber kannst dann halt quasi in einer unendlichen Welt rumlaufen in Minecraft und das über den Seed mit anderen Leuten teilen. Wenn du eine coole Welt gefunden hast, aus Zufall dann zum Beispiel.
Okay. Ja, sehr cool. Grundsätzlich, habe ich meine Frage gerade vergessen. Dennis,
das ist meine Chance. Was mich nochmal, was auch damit zu tun hat, also es ist ja schon krass, dass es eigentlich sehr unterschiedliche Disziplinen sind. Das heißt, wenn du so irgendwie komplett jetzt ein eigenes Spiel entwickelst, also hatten wir gerade schon ein bisschen gesprochen, du programmierst sehr viel, wahrscheinlich irgendwelche Game-Logiken, du machst was mit Blender, um überhaupt was anzeigen zu können, irgendwelche Modelle, die du hast. Die Game-Mechaniken musst du dir auch irgendwie ausdenken, also wie soll das Spiel eigentlich letztendlich grundsätzlich funktionieren. Was gibt's noch? Habe ich noch was vergessen aus den Sachen? Sound vielleicht eventuell?
Sound, genau.
Sound wäre noch eine Disziplin. Was gibt's noch an Grundzutaten, um ein Unity-Spiel zu entwickeln?
Ja, also wenn man ein gutes Spiel machen will, dann würde ich auf jeden Fall Playtesting und Feedback sammeln noch als Grundzutat hinzufügen, weil man selber, wenn man ein Spiel entwickelt, irgendwann sehr blind dafür wird, wie sich das eigentlich spielt. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich Leute reinholt.
Genau. Im Idealfall eben auch relativ früh Feedback einholen, damit daraus ein iterativer Prozess wird, also auch Game-Mechaniken zu designen.
Okay, und wie ist generell, wenn ihr jetzt gerade diesen Kosmos Testing aufmacht, wie ist generell wie läuft Testing ab? Habe ich Möglichkeiten von automatisierten Tests? Teste ich beispielsweise, also teste ich auch wirklich die Engine, teste ich nur die Game-Logik so, um zu gucken, ob die grundsätzlichen Bausteine funktionieren? Schreibt ihr überhaupt Tests? Wie läuft das so in Unity?
Also ich strecke mal freiwillig die Hand und oute mich als jemand, der wenig Tests geschrieben hat in der Zeit, in der wir entwickelt haben, einfach aus Zeitgründen. Was ich zum Beispiel gemacht habe, war, um unsere verschiedenen Spells zu testen, habe ich ein System geschrieben, das uns während einer Runde loggt, welcher Spell hat wie viel Schaden gemacht, an welchen Leuten und bla bla bla, damit wir danach in Statistiken uns anschauen konnten, was ist eventuell total overpowered. Aber ja, bei uns ist das aus Zeitgründen leider einfach ein bisschen untergegangen. Ich hoffe, bei euch, ihr hattet da mehr Chance dazu.
Ja, also Testing ist natürlich ein großes Thema. Da gibt es jetzt theoretisch viel zu sagen. Es gibt ja auch ganz verschiedene Sachen, nach denen man testen kann. Man kann ja schauen, wie ist die User Experience? Ist es gebalanced? Oder du kannst halt Bugs suchen. Und je nachdem, was eigentlich das Ziel jetzt von dem Testprozess ist, hast du da wahrscheinlich auch andere Herangehensweisen. Also wenn es dir wirklich um Balancing oder sowas geht, dann ist es natürlich schlau, irgendwie so Statistik-Tools einzubauen, die halt deine Damage-Zahlen loggen und deine Win-Rates und so weiter. Während wenn du die User-Experience rausfinden willst, dann musst du halt Leute vor die Kiste setzen und schauen, dass du irgendwie wirklich objektive Meinungen bekommst, was gar nicht so einfach ist, weil wenn du Leute einfach vor die Kiste setzt, dann spielen die meistens ganz anders, wie wenn sie das zu Hause spielen würden. Und man muss sich dann auch ziemlich zusammenreißen, dass man denen nicht die ganze Zeit noch sagt, wie sie das überhaupt zu spielen haben.
Genau, interessant ist dann eben rauszufinden, wenn die Leute das testen, also wir haben das damals auch in dem Sinne so praktiziert, wir hatten halt einen Fragebogen, den wir natürlich vorbereitet haben, ansonsten wurde nicht reingeredet und alles, um eben zu sehen, verstehen die Leute intuitiv, was wir von ihnen wollen, wie die Spells funktionieren und man sagt dann eben nicht, aber das kannst du übrigens so machen und bla bla bla, im besten Fall, weil dann findet man raus, was wird nicht erkannt. Das ist sehr wertvoll.
Aber ich verstehe es jetzt trotzdem so, beide Testarten, also wenn wir einmal sagen Balancing, das andere ist User Experience, sind schon beides Testdisziplinen, in denen ich aktiv das Spiel spiele und parallel dazu entweder ich persönliches Feedback oder in Form von Logging-Output und daraus generierten Statistiken, die vielleicht auch, natürlich wenn mehrere Leute spielen, ich natürlich auch viel mehr noch dazu loggen kann, aber sowas wie eine automatisierte Test-Suite oder sowas, die ich einfach immer auf Knopfdruck durchführe oder sowas, ist das auch üblich überhaupt in 3D-Spielen oder macht man das überhaupt? Ist das da gar keine Disziplin? Weil es ja schon so, ich sag mal, wenn ich jetzt von der Webentwicklung komme, ist ja schon das Erste, was du eigentlich schreibst, sind Unit-Tests, um irgendwie meine verschiedenen Komponenten einfach zu testen, und die lasse ich halt einfach immer durchlaufen, wenn ich am Ende einen Pull-Request mache oder ähnliches. Spätestens wenn ich deploye, sollte ich sie mal durchlaufen lassen. Gibt es da sowas? Ist das typisch oder ist das wirklich, sind das so Playtesting und Balancing so die Dinge, die hauptsächlich getestet werden?
Also in meiner Erfahrung nach ist das relativ untypisch, dass man das so testet, weil du im Spielen einfach das Problem hast, dass du eine große, unbekannte Komponente immer drin hast, und das ist einfach der Spieler. Da gibt es keine automatisierten Tests, die den Spieler ersetzen können bis jetzt. Von daher geht das in den meisten Fällen bei Spielen eigentlich nicht. Bei manchen Sachen vielleicht ja, aber so die meisten Bugs wirst du damit auf jeden Fall nicht finden.
Aber ist das nicht super schwierig, dann auf Bugs zu kommen? Ich meine, wenn du irgendwie 3D-Welten hast und interagierst da irgendwie mit, ich meine, da können doch 100.000 Sachen passieren.
Ja, also wir finden ja auch sehr viele, in fertigen Spielen, die wir so kaufen, finden wir ja immer noch wahnsinnig viele Bugs. Und in Wahrheit gibt es ganze QA-Bereiche in etablierten Studios, da sind dann Spieletester, die machen einen lieben langen Tag nichts, als zu versuchen, dieses Spiel kaputt zu machen, also mit möglichen Interaktionen, indem ich eben an den Rand der Welt laufe oder an irgendwelchen blöden Stellen springe. Da kann ganz sehr viel kaputt gehen, wie die Physik konfiguriert ist. Aber
genau, das sind dann eben keine Leute mehr, die versuchen, irgendwie die User Experience zu testen, sondern die versuchen einfach explizit Zeug kaputt zu machen.
Das klingt ja wie der Himmel auf Erden für uns als Entwickler. Also ich muss keine Tests mehr schreiben, irgendwelche Leute spielen einfach mein Spiel, und na gut, andererseits
ja,
wird dann auch schwierig zu finden, wenn dann mal ein Bug da ist, ist es noch viel.
Ja, aber es ist halt auch so, da werden natürlich Ressourcen reingesteckt, und es ist aber auch so ein Ding, umso mehr Ressourcen du reinsteckst, umso mehr Fehler wirst du finden. Und das hat nach oben ist wahrscheinlich relativ offen. Und entsprechend, wie gesagt, wir finden immer noch Fehler in fertigen Spielen. Also das ist selten fertig getestet.
Aber und Jonas, wie viel Zeit würdest du sagen, investierst du da rein? Wie viel Zeit ist dann irgendwie das selbst zu testen, wenn es da nichts gibt? Also wenn irgendwie alle möglichen Varianten und Edge Cases und sowas, die irgendwie kommen können, irgendwie selbst durchspielen musst? Oder wie passiert das dann?
Ja, also ich bin jemand, ich spiele meine eigenen Spiele meistens sehr viel, was zu einem großen Teil daran liegt. Oftmals bist du halt an irgendeinem schwierigen Problem stecken geblieben oder so, und dann bietet das einfach eine sehr verlockende Prokrastinationsmöglichkeit, wenn du halt sagst, okay, ich mach das Spiel an und teste ein bisschen, und dann, oh, 2 Stunden später scheint alles zu funktionieren.
Immerhin bist du dir dann sicher, ist doch gut, auf jeden Fall. Das heißt, die Qualität deines Spiels später ist top. Tipptopp, viel gespielt, wenig programmiert. Die Animationsmöglichkeiten oder sowas habe ich jetzt verstanden. Grundsätzlich 3D-Modelle mit Rigging, ich habe prozedurale Möglichkeiten. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, beispielsweise, Julian, bei diesen Spells, die ihr habt. Also da passieren dann ja irgendwelche Blitzanimationen oder es wird irgendwie eine Aura um mich erstellt und so. Ist das auch etwas, also keine Ahnung, Blitze könnten jetzt was prozedural generiertes sein? Oder wie sind so, das sind ja im Endeffekt auch eine Art von Partikeleffekten, so, wo ich einfach eigentlich eine Art von Objekt habe, was multipliziert irgendwie dargestellt wird in verschiedensten Richtungen. Und das ist ja eigentlich auch noch so ein bisschen die zumindest eine von Animationsarten, die wahrscheinlich relativ häufig in so Spielen vorkommt.
Genau, man muss aber auch dazu sagen, sowohl was Visuals angeht, als auch, was wir schon vorhin angesprochen haben, Physik, es wird getrickst, wo immer nur geht. Es kommt nicht darauf an, die Natur in ihren wesentlichsten Bestandteilen perfekt zu replizieren. Es geht darum, es glaubhaft zu vermitteln. Mhm. Und entsprechend, Blitze sind in der Regel eine Menge Texturen, also Rechtecke mit Bildern drauf, die sich bewegen. Und davon machen wir halt ein paar, und das sieht dann mit entsprechender Transparenz noch ganz schön aus. Genau, aber es geht wirklich nicht darum, physikalisch korrekt zu sein. Das ist auch ein viel zu hoher Anspruch.
Das heißt, sowas würde ich dann sogar auch eher in Unity machen, einfach irgendwelche Rechtecke mit Texturen und die über den Code erzeugen lassen, oder?
Genau, also die Bilder, die würde ich mir natürlich entweder irgendwo runterladen, also von einer existierenden Quelle, oder mir wieder in einem Third-Party-Tool selber zeichnen, lass es Photoshop sein. Dann importieren und über die Logik von Unity dann eben so verdrahten, dass dieses große Bild zum Beispiel gesliced wird in viele kleine Bestandteile und das dann eben durchiteriert wird durch diese Bildreihe, die da entsteht, auf so einer Textur dann. Dazu vielleicht noch gesagt schnell, das hatte Jonas vorhin eh schon erwähnt, dass es eben zum Beispiel diesen Unity Asset Store gibt und dass es auch gerade wenn man entwickelt und gerade wenn man allein entwickelt, ich weiß gar nicht, wie viel du selbst machst an deinen Spielen, wie artistisch du da veranlagt bist, aber das ist eben so mächtig, dass man in solchen Suits dann so einen Asset-Store hat und sich mit anderen Leuten mehr oder weniger kollaborieren kann, ob das jetzt eben Asset-Packs sind, die man kauft oder die es gratis gibt, auf jeden Fall. Du musst nicht alles selber machen. Es gibt Leute, die haben in dem Tool schon kompatible Sachen für dich gemacht und auch wenn ich jetzt kein guter Zeichner bin, kein guter Modeller, dann kann ich mir solche Sachen eben dazu kaufen, dazu holen.
Und Asset Store sind Texturen sowie 3D-Modelle, sowie prozedural
alles Mögliche.
Alles Mögliche. Ja, tatsächlich sind da auch einfach Tools für Unity selbst dabei, weil Unity tatsächlich auch Möglichkeiten gibt, dass du neue Tools, neue Funktionen für das Programm selber schreibst. Also sagen wir mal, du willst jetzt irgendwie ein neues Terrain-Tool schreiben, weil in deinem Spiel gibt es irgendwie komisches Terrain, wo halt das Standard-Unity-Terrain nicht funktioniert oder so. Und kannst dir halt selber ein Tool schreiben und da selber irgendwie deine Brushes programmieren oder so und die dann einfach verwenden wie normale andere Tools in Unity.
So Terrain und sowas wäre ja auch wieder bezogen auf meine 3D-Modelle und sowas. Gibt es denn auch irgendwas Funktionales, Sachen, die ich mir irgendwo runterladen kann? Ich habe jetzt kein perfektes Beispiel dafür, aber ich stelle es mir jetzt mal, wenn ich mal wieder aus dem Web-Kontext komme, so gibt es ja genug Logik, die ich implementieren muss, für das ich irgendwelche Bibliotheken einbinden kann. So eher sowas wie, ich muss was mit Datum und Zeit machen und sowas und lade mir halt sowas wie, Beispiel jetzt irgendwie, lade mir Moment.js runter, um was
mit. Also wenn es Sinn macht, das irgendwie mit Unity-Komponenten darzustellen, sowas in der Art, dann gibt es das sicher. Aber was du meinst, spielt es eventuell auch eher darauf hin. Also ich habe ja immer noch C# zum Beispiel dahinter liegen und entsprechende Libraries von C# kann ich dann natürlich benutzen. Ja,
das ist genau. Das ist einfach nichts mehr Unity-spezifisch, sondern einfach C#. Also,
wenn es dann halt Unity-spezifisch wird, weil man gewisse Prefabs oder Models oder so damit verknüpft, dann findet man auch sicher was im Asset Store.
Ja, das genau. Okay. Also, Asset Store, oder? Ja.
Ich kann einfach mal als Beispiel sagen, die zwei Haupt Assets, die wir bei Islanders verwendet haben aus dem Asset Store, ist einmal I2 oder L2, ich weiß nicht genau was von beiden, weil man es nicht auseinanderhalten kann. das ist ein Lokalisierungstool, was einem erlaubt, einfach das Spiel auf verschiedene Sprachen zu übersetzen, relativ einfach. Hast halt eine Google Docs-Tabelle, wo du die Texte dann in verschiedenen Sprachen reinschreibst und der importiert es dann automatisch und zeigt es dann an den richtigen Stellen im Spiel an. Das ist halt was einem zum Beispiel super viel Zeit spart, weil wenn man das alles selber machen muss, dann dauert das bestimmt ein paar Wochen. Und das ist halt super angenehm, kannst du dir einfach für 20, 40 Euro sowas kaufen auf dem Asset Store und hast dir dann die Zeit gespart. Das ist dann meistens schon wert. Und das andere Plugin, was wir zum Beispiel bei Islanders noch verwendet haben, ist ein Input-Plugin, was dafür sorgt, dass Controller-Input und Input von Mäusen automatisch richtig funktioniert und das Key-Rebinding, dass man das nicht selber schreiben muss, weil sowas ist auch immer ein bisschen nervig, das selber zu machen. Ja.
Ich muss nochmal fragen, auch wenn wir den Bereich gerade schon mal ein bisschen gestriffen haben. Ich gucke mal gerade auf Steam deine Preview-Seite für Will You Snail an und sehe ja da alle möglichen grafischen Sachen und Assets und keine Ahnung was. Also es ist viel, weiß ich nicht, nennt man das 2D dann schon?
Ja, das ist 2D.
Okay. 2D, aber wahrscheinlich trotzdem, wie du sagst, in der 3D-Welt, dass irgendwie Partikel und sowas können auch
Das ist wirklich 2D, das ist nämlich in GameMaker gemacht. GameMaker ist also wirklich eine 2D-Engine. Ja.
Aha.
Das heißt dann in GameMaker, da schreibst du, in was schreibst du dann aber dann da die Logik? Ist das dann diese GameMaker-eigene Language?
Ja.
Genau. Okay. Aber warum hast du dich jetzt dann da für GameMaker entschieden und gegen Unity?
Habe ich ja vorher schon ein bisschen erwähnt, dass GameMaker einfach ist eine native 2D-Engine, Unity ist eigentlich eine 3D-Engine. Also es fühlt sich tatsächlich ein bisschen natürlicher noch an, in GameMaker 2D zu programmieren. Okay. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass GameMaker sehr, sehr schnell ist. Also das Will You Snail, das Projekt hat eigentlich eher als so ein Minigame angefangen. Ich hatte nicht unbedingt geplant, das zu so einem großen Spiel zu machen. Deshalb habe ich das auch in GameMaker gemacht, weil GameMaker sehr schnell bei kleinen Projekten ist. Hat ein bisschen den Nachteil, dass GameMaker, finde ich, bei größeren Projekten sehr schnell unübersichtlich wird, weil du einfach deine Daten nicht so gut sortieren kannst und weil man irgendwie das Gefühl hat, das ist nicht für so große Projekte irgendwie geschaffen. Also hat sich auch ein bisschen gebessert im Laufe der Zeit, aber Unity fühlt sich bei großen Projekten auf jeden Fall immer noch übersichtlicher und irgendwie angenehmer an.
Mhm.
Aber jetzt habe ich es halt mit GameMaker angefangen und ist auch ehrlich gesagt keine super schlechte Entscheidung gewesen, weil es einfach gut für 2D optimiert ist.
Und das, was du jetzt da an Assets hast, also ist das irgendwas, was du dir dann runter geladen hast in irgendeinem Asset Store oder ist das alles selbst gemacht?
Ja, das ist alles selbst gemacht, ja.
Das heißt, wie das aussieht, die Optik davon hast du komplett bestimmt?
Ja.
Okay. Und jetzt dieses Video, was hier gibt, das hast du dann auch geschnitten?
Ja. Finde ich auch das Schöne an der Spieleentwicklung, dass es so viele Sachen kombiniert. Also es wird nicht langweilig. Du kannst halt eine Woche kannst du mal irgendwie den Soundtrack machen, dann in der nächsten Woche bastelst du halt ein bisschen an den Grafiken rum, dann löst du wieder irgendwelche Logikprobleme im Code. Also es ist halt schön, schön abwechslungsreich eigentlich, wenn man alles selber macht.
Genau, das ist aber das ja nicht nur, das ist ja Spieleentwickler, das ist ja das Besondere, dass du Indie-Game-Developer bist, dass du halt wirklich im Moment ein Ein-Mann- oder vielleicht mal ein Dreimann-Team bist, wenn du in einem großen Studio bist, ist das ja wiederum anders.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Wie ist denn generell, vielleicht wenn mich das, weil das ja haben wir am Anfang ein bisschen gesagt, wie ist denn das Leben so als Indie-Game-Developer? Ich meine, du bist natürlich noch dazu YouTuber. Darf man die dreiste Frage stellen, so mit was verdienst du denn dein Geld so tagtäglich? Ich meine, du bist Indie-Developer, bringst deine eigenen Spiele raus. Das ist, glaube ich, für unsere Zuhörer durchaus auch interessant. So, was sind derzeit deine Einnahmequellen? Jetzt hast du ja Islanders, hast du gesagt, hat ganz gut performt, könnte ich mir jetzt vorstellen.
Ja,
YouTube also, ist ja mittlerweile auch bei 25.000 Abonnenten.
YouTube, sagen wir mal so, YouTube ist momentan noch keine besonders gute Einnahmequelle. Also YouTube, glaub, das kann ich sagen, ist momentan bei 250 Euro im Monat, sowas um den Dreh. Und dann sind wir jetzt momentan einfach bei unserer Firma angestellt, also bei Grizzly Games. Da kommt momentan mein Einkommen her und jetzt hoffe ich einfach mal, dass entweder ich oder wir dann eben im Grizzly Games Team innerhalb der nächsten 2 Jahre nochmal ein Spiel machen, was eben einigermaßen gut ankommt. Und so können wir das Ganze hoffentlich am Laufen halten.
Das heißt, Will You Snail hast du nur aus Spaß gemacht oder willst du, also hast du damit auch schon Ambitionen?
Das wird natürlich schon verkauft, ja, also der, der Plan ist schon, also das größte und mehr oder weniger einzige Ziel, was ich momentan habe, ist einfach weiterhin Spiele zu machen, Vollzeit. Und damit das funktioniert, muss man natürlich auch was verkaufen, ist ja klar.
Ja klar, aber das heißt aber, das zumindest Grizzly ist im Moment das Standbein und dann wird einfach darauf aufbauen, hast du jetzt ein bisschen Puffer, um zu iterieren an neuen Games und irgendwie hoffentlich nochmal einen Wurf hinzubekommen.
Genau, ja.
Und wie steuert man Will You Snail, wenn ich das noch kurz...
Will You Snail hat eine sehr einfache Steuerung, nämlich einfach Pfeiltasten. Also es gibt keine besonderen Tasten, sondern einfach, du kannst springen, du kannst nach links gehen, kannst nach rechts gehen. Und mein Ziel war eher auszuprobieren, was ich sozusagen mit diesen einfachen Controls, was ich da an interessanten Interaktionen trotzdem noch rausholen kann. Also man findet dann später im Spiel mal irgendwie so kleine Power-Ups, mit denen man dann schießen kann. Es gibt ein Tower-Defense-Level, wo du sozusagen Türme upgraden kannst, indem du auf die Türme draufspringst. Also das wird trotz dieser einfachen Steuerung nicht langweilig, glaube ich.
Und aktuell ist es geplant als Release auf Steam. Das heißt, das Ganze dann auf Windows und Mac, Fragezeichen? Oder nur Windows? Oder wie ist da die Kompatibilität?
Also es wird erstmal nur auf Steam rauskommen und natürlich auch erstmal nur für Windows, wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin. Das ist immer die Frage, ob man sich die Arbeit machen will, das für Linux und Mac zu exportieren. Weil leider aus finanzieller Sicht muss man ganz klar sagen, lohnt sich's selten, weil eine sehr kleine Anzahl an Steam-Usern Mac- und Linux-User sind. Allerdings ist es halt auch eine sehr vokale Gruppe, die halt immer danach schreien, dass sie das haben wollen. Deshalb ist man schon meistens sehr dazu verleitet, das denen irgendwie zu geben. Ist ja auch nett, ist ja auch schön, wenn die es auch spielen können. Ich bin ja da tendenziell auch dafür, das einfach möglichst vielen Spielern auf die Möglichkeit zu geben. Das Problem ist nur, dass man danach so viel Arbeit hat mit Tech-Support von Plattformen, die man eigentlich nicht versteht. Da geht dann immer sehr viel Zeit und Arbeit auch noch rein. Das wirft schon so ein bisschen die Frage auf, inwiefern es das wert ist, ja.
Das heißt aber generell, sozusagen, wenn ich Unity kann ich grundsätzlich auf alle Plattformen exportieren. Ne? Ich kann sie auch auf Mobile exportieren.
Ja.
Gibt es da grundsätzliche Hürden? Also muss ich dafür irgendwas vorbereiten oder kann ich potenziell erstmal Export in Unity klicken und es kann es jegliche Dinge erstellen, die ich so kann, APK für Android erstellen und so weiter? Oder wie sind so die Export-Flows oder muss ich da noch irgendwas Großes beachten? Natürlich kann man sich am Ende Bugs vielleicht für die verschiedenen Plattformen fixen, aber gibt es generell auch Hürden, die Bundles überhaupt zu erstellen für die Plattform?
Prinzipiell muss man eigentlich bei Unity das tatsächlich sehr komfortabel, wenn man sich die Engine runterlädt, darauf achten, dass man da das Häkchen setzt bei supporte das und dann supportet er das.
Ist von Engine zu Engine auch ein bisschen unterschiedlich. Also In Unity, glaube ich, kann man auf fast alle Plattformen kostenlos exportieren, auf Mobile auf jeden Fall. In GameMaker sieht das wieder ein bisschen anders aus. Da muss man sich das dazu kaufen, dass man auf diese Plattform exportieren kann. Und jede Engine unterstützt dann auch ein bisschen andere Plattformen, auf die man überhaupt exportieren kann. Unity ist da auf jeden Fall sehr gut dabei. Also mit Unity kannst du auch auf Xbox, PlayStation, Switch und so weiter eigentlich alles, was das Developer-Herz begehrt, kannst du eigentlich exportieren.
Okay. Und du hast ja gerade schon gesagt, bei GameMaker musst du es dazu kaufen. Unity ist ja auch so, es ist erstmal für mich umsonst, aber ab einer gewissen Userzahl spätestens kostenpflichtig, ne?
Genau, ab einem gewissen Umsatz ist Unity kostenpflichtig.
Das geht nach Umsatz, nicht nach Usern?
Ja.
Okay.
Ich kann mir vorstellen, für viele Leute ist es interessant, von jemandem wie dir zu hören. Gibt es einen Grund für dich, warum Unity deine 3D-Engine of Choice ist, zum Beispiel?
Also da bin ich jetzt mal vorsichtig, weil ich weiß, dass also jeder, der irgendwie mit einer 3D-Engine arbeitet, ist normalerweise Verfechter dieser Engine. Also ich glaube, dass man auch mit anderen 3D-Engines sehr gute Spiele machen kann. Es gibt ja da zum Beispiel noch Unreal, Godot oder Godot, wie auch immer man es ausspricht, ist ja auch momentan sehr am Kommen. Es gibt wirklich viele Engines, die man guten Gewissens verwenden kann. Was an Unity, glaube ich, schön ist, ist, dass es eine sehr große Community hat, dass es sehr gut dokumentiert ist, dass es sehr gut erweiterbar ist. Du kannst, also in Unity musst du dir nie Sorgen machen, kann ich das jetzt umsetzen in der Engine oder nicht, sondern die Antwort ist immer, ja, du kannst das irgendwie umsetzen und wahrscheinlich gibt es dafür sogar schon irgendein Plugin, wie du das machen kannst. Also in Unity hast du einfach sehr viele Möglichkeiten. Werden jetzt Verfechter von anderen Engines sagen, ja, du kannst in Unreal auch alles machen, stimmt auch. Du kannst auch in Unreal wahrscheinlich alles machen, bloß sehen die Workflows dann halt immer ein bisschen anders aus. Ja.
Sehr schön.
Erstmal vielen Dank euch zwei, weil ich habe jetzt eigentlich einen relativ guten Einstieg in Unity bekommen. Ich glaube, jetzt mache ich auch mein nächstes Spiel in Unity, oder würde ich sagen?
Es ist tatsächlich sehr einfach. Also man kann sofort anfangen, damit rumzuspielen. Das ist eine sehr schöne Sache daran.
Ja, den Eindruck hatte ich wirklich auch. Also ich habe mal so ein paar, wo es dann hieß, okay, wir machen mal den Podcast zu Unity, auch so ein paar Tutorials gemacht, mal so erste Szenen umgesetzt. Ich muss auch sagen, irgendwie war der Einstieg relativ spielerisch.
Genau, ich habe auch ein einsteigerfreundliches Unity-Tutorial auf meinem Kanal natürlich, falls ihr euch das anschauen wollt.
Aha, ja, das verlinken wir auf jeden Fall mal in den Shownotes. Da kannst du mir später mal den Link zuschicken, packen wir auf jeden Fall rein. Sehr gut. Dennis. Schön.
Ja.
Wollen wir uns in unsere letzte und abschließende Kategorie wagen? Was hältst du davon?
Nee. Ich wollte noch mal einmal ganz kurz, eine letzte Frage habe ich noch zu das mit YouTube, das machst du einfach jetzt nur auch so aus Spaß nebenher, weil du das irgendwie dokumentieren willst oder warst du schon immer irgendwie YouTube-affin oder wie bist du dazu gekommen zu sagen, komm, ich dokumentiere einfach mal meine Entwicklungsarbeit?
Also das hat drei Gründe. Der Hauptgrund ist ganz klar, einen Marketingkanal für meine Spiele aufzubauen. Weil einfach das heutzutage, wie ihr schon gesagt habt, sehr schwer ist, Aufmerksamkeit zu bekommen für Spiele, die man irgendwie macht. Selbst wenn man ein gutes Spiel macht, heißt das nicht unbedingt, dass es erfolgreich wird. Also man braucht irgendeine Strategie oder irgendeinen Plan, wie sich das Ganze halt verbreiten wird. Und ich habe das Gefühl, dass YouTube da eine gute Langzeitinvestition ist, die mir jetzt vielleicht gerade auf lange Sicht da gute Möglichkeiten bieten wird. Und es hat sich bis jetzt auch auf jeden Fall so herausgestellt, dass es einfach einfacher ist, irgendwie Kontakte zu machen. Jetzt zum Beispiel wäre ich gar nicht auf eurem Podcast wahrscheinlich ohne meinen YouTube-Kanal, kann man einfach mal so sagen.
Das stimmt, ja.
Und genau solche Möglichkeiten bieten sich dadurch. Also es ist einfach gut, um Spiele irgendwie zu verbreiten, glaube ich. Der zweite Grund ist dass ich es auch irgendwie erfüllend finde, Leuten halt weiterzuhelfen. Ich teile ja einfach alles, was ich irgendwie lerne über Spieleentwicklung, gebe ich so ungefiltert weiter. Gibt es keine Geheimnisse, glaube ich, die ich irgendwie groß für mich behalte. Und das ist auch schön zu sehen, dass die Leute das wertschätzen, dass die damit irgendwas anfangen können, dass sie das hilfreich finden. Das finde ich auf jeden Fall schön, weil es ja eine Win-Win-Situation ist. Ne? Also für mich ist es gut, weil ich irgendwie meine Spiele vermarkten kann und für die Leute, die es anschauen, ist es scheinbar auch gut, weil sie halt auch was Nützliches daraus gewinnen. Das waren die zwei Hauptgründe. Was war der dritte Grund? Ja, der dritte Grund, würde ich sagen, ist, dass es mir halt noch so ein bisschen zweites Standbein gibt. Also falls irgendwann mal sich eins von meinen Spielen nicht so gut verkauft oder ich irgendwie mal in Geldknappheit komme, dann habe ich halt immerhin noch den zweiten Income-Stream von YouTube.
Ja, ja, cool. Genau.
Sehr schön, vielen Dank. Du darfst den Knopf drücken, Fabi. Wir kommen zu
Musik.
dem Pick of the Day. Ein Tipp, eine Kleinigkeit, eine Weisheit, die wir gerne weitergeben möchten am heutigen Tage. Ich guck mal Fragen den Julian an, ob er uns auch was mitgebracht hat als Pick of the Day.
Ja. Da wir jetzt ja schon der Audienz möglicherweise nähergebracht haben, wie sie Spiele programmieren können, falls sie daran interessiert sind, wäre es vielleicht auch cool zu wissen, was dabei wichtig ist zu beachten, also in Richtung Game Design. Und da finde ich, gibt es tatsächlich ein paar Bücher, die empfehlenswert wären, aber eins, das mir besonders gut gefallen hat, ist von Jane McGonigal, Reality is Broken, nennt sich das. Und das bringt Spiele ein bisschen eher in den Kontext unserer Gesellschaft, erklärt deshalb aber, warum funktionieren Spiele so gut, warum sind sie so engaging für uns und warum sind so viele Menschen dabei, sich in virtuelle Welten zu flüchten. Sie präsentiert dabei zum Beispiel Wege, wie man etablierte Spielprinzipien irgendwie anders auf die Welt anwenden kann, um sie besser zu machen, also less broken. Einfach ein bisschen, um die Society zu fixen. Dabei erklärt sie aber eben, warum das alles so gut funktioniert, warum Spiele so gut funktionieren, warum Spiele das so gut können, was sie machen, warum Game Designer das so gut machen. Und da werden ein paar ganz grundsätzliche Dinge wie Begriffe wie Flow und Fiero erklärt, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch ganz handfeste Beispiele, was gut funktioniert. Das finde ich sehr hilfreich als Einstieg, sowohl was machen Spiele mit uns, warum funktionieren sie gut, was kann man damit machen potenziell. Das könnte ich so weitergeben.
Ja, cool. Reality is Broken.
Das Buch habe ich auch zu Hause rumliegen, habe ich allerdings erst halb durchgelesen, muss ich zugeben. Liegt schon seit einer Weile rum. Aber was ich bis jetzt gelesen habe, fand ich sehr gut. Also würde ich unterstreichen die Empfehlung.
Sehr gut.
Das ist doch schon mal gut. Also
scheint in die richtige Richtung zu gehen.
Ja, auf jeden Fall.
Fabi.
Und zwar habe ich mal wieder ein paar Mac-Tools mitgebracht. Und einer meiner Lieblingstools, auch wenn ich sie nicht so häufig nutze, aber man braucht sie auch nicht so häufig, aber wenn man sie braucht, ist es notwendig, ist die Daisy Disk App. Und zwar, wenn dein Mac mal wieder ordentlich voll ist, ist Daisy Disk eigentlich mit das coolste Tool, um mal zu gucken, wo sind denn eigentlich diese ganzen Gigabyte vergraben, in welchem Bereich. Analysiert sehr cool, zeigt dir auf, wo du ein bisschen was löschen kannst und ist einfach auch echt mega cool designt. Also immer so eine Tortengrafik, in die du weiter tiefer eindringen kannst, um zu gucken, wo ein bisschen was versteckt ist. Ist meistens eigentlich iOS-Simulatoren, von denen ich so viele runtergeladen habe. Punkt 2 sind, glaube ich, Docker-Images, die rumliegen. Und Punkt 3 sind bei mir meistens Videofiles. Aber dann muss ich die immerhin nicht händisch suchen, sondern muss nur meine Daisy-Disk öffnen. Von daher Daisy-Disk.
Und neuerdings wahrscheinlich auch Podcast-Aufnahmen, oder? Die brauchen auch immer ein bisschen.
Podcast-Aufnahmen brauchen auch mal ein bisschen, aber die würde ich ja niemals löschen. Die würde ich ja immer behalten. Nee, klar. Genau, Daisy Disk ist mein Pick of the Day.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu unserem Gast. Jonas, was hast du als Pick of the Day?
Okay, ich habe als Pick of the Day noch einen Tipp für alle, die in die Spieleentwicklung einsteigen wollen. Und zwar ist es, fangt mit was Kleinem an, fangt mit kleinen Spielen an. Aus Erfahrung weiß ich, dass anscheinend Leute sich sehr dazu hingerissen fühlen, gleich als allererstes Projekt irgendwas Riesengroßes anzufangen. Das geht meistens in die Hose, also weil einfach nach einer Woche hast du so viel gelernt, dass du nochmal am liebsten komplett von vorne anfangen möchtest sowieso. Und zweitens hat es sehr viele Vorteile, erstmal mit kleineren Projekten anzufangen. Erstens können kleinere Projekte auch kommerziell erfolgreich sein. Also man kann auch Minispiele erfolgreich auf Steam verkaufen. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum man jetzt gleich als allererstes so ein großes Spiel machen müsste. Und zweitens kann man ja auch aus kleinen Spielen später noch größere Spiele machen. Das heißt, selbst wenn du erstmal ein paar kleinere Spiele gemacht hast, dann kannst du dir am Ende immer noch das Beste raussuchen und daraus ein größeres Spiel machen.
Ja, mein bestes Beispiel ist der Flappy Bird, ne?
Genau.
Von daher, also es ist eine Weisheit, die du mitgibst. Ist es denn so generell, wenn du jetzt sagen würdest, jemand fängt mit an, Spiele zu entwickeln, würdest du sagen, mach direkt was Eigenes und probier ein eigenes Game-Konzept aus? Oder würdest du sagen, probier erstmal kleine Minigames nachzubauen? So? Mit was würdest du anfangen, wenn du den Einstieg machen würdest?
Ach, ich würde gleich damit anfangen, selbst Konzepte auszudenken. Ich hatte diese Diskussion schon mal, ob das eine gute Idee ist, kleine Minispiele nachzuprogrammieren als Übung. Und ich glaube schon, dass ich den Mehrwert davon mittlerweile sehe, auch kleine Minispiele nachzuprogrammieren, weil du dann vielleicht besser verstehst, wie genau die Steuerung funktioniert. Wenn du zum Beispiel versuchst, irgendwie Super Mario, das Movement von Super Mario nachzuprogrammieren, siehst du vielleicht, was da alles dahinter steckt, von wie dieser Charakter beschleunigt, wie der Sprung funktioniert ist, wie der gecodet ist. Aber tendenziell würde ich einfach eigene Sachen machen. Weil,
okay,
ja, das muss man natürlich, das ist ein anderer Prozess, was nachzumachen und sich selbst was auszudenken. Man muss natürlich auch einfach diesen kreativen, iterativen Prozess muss man auch üben, muss man auch lernen. Von daher würde ich das empfehlen.
Ja, cool. Ja. Aber das heißt unter anderem aber auch kleine Spiele, weil man dann die Möglichkeit hat, schneller es mal wieder wegzuwerfen. Ne? Weil man
genau.
dann einfach sagt, die Lernkurve ist relativ steil.
Gerade am Anfang lernt man so schnell, das lohnt sich überhaupt nicht, da was Großes anzufangen, weil den Code, den kann man nach einem halben Jahr, kann man den garantiert wegschmeißen. Ja.
Ja, cool. Das ist doch schon mal, damit werden einige unserer Hörer bestimmt diesen ersten Fehler direkt nicht machen. Das ist schon mal gut.
Ja.
Das ist ein guter Pick of the Day. Vielen Dank. Dennis, hast du noch was dabei für uns?
Nein.
Nein.
Nein, ich habe so schon über mich drüber weg moderiert, indem ich direkt Jodas angesprochen habe.
Wie oft willst du dich denn da eigentlich noch rausschlawinern?
Ja.
Denn es ist, dir ist schon klar, dieser Podcast hört immer mit einem Pick of the Day auf. Es ist ja relativ erwartbar, dass du am Ende nochmal einen Pick of the Day nennen musst.
Ja. Aber ich habe ja nur noch qualitative, nachdem ich Kritik bekommen habe, dass das Schlaf, was ich super, ich meine, ich will immer noch ein super Ding, dass die Leute einfach, das ist, finde ich, total gerechtfertigt.
Ich habe höchstens noch eine Empfehlung gegen Schlaf als zusätzlichen Pick, nämlich kann ich eine Spielempfehlung aussprechen für Outer Wilds, nicht zu verwechseln mit The Outer Wilds. Outer Wilds habe ich neulich gespielt. Sehr gutes Spiel, auf jeden Fall eins meiner neuen Lieblingsspiele, weil es, also gerade wenn man Exploration-Games mag, also Spiele, die auf reinem Erforschen irgendwie basieren und die sehr wenig Handholdy sind, die dich einfach frei erforschen lassen, auf jeden Fall Outer Wilds eine ganz starke Empfehlung.
Vielen Dank, ja. Werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Jonas, sehr cool, dass du heute mit dabei warst in unserem Podcast. Julian, auch dir vielen Dank, dass du dabei warst.
Ebenso.
Viel Erfolg mit allem, was du vorhast. Wer weiß, vielleicht Will You Snail. Es steht hier 2020. Oder? Hast du da schon?
Es wird knapp, keine Ahnung.
Also vielleicht dir bei YouTube einen Follow dalassen.
Das wäre sehr
subscriben,
nett.
Subscriben sagt man ja bei YouTube, sorry.
Subscriben.
Subscriben, dann sieht man ja auf jeden Fall, wann du das Spiel rausbringst.
Genau,
ne?
oder auf Steam Wishlisten. Das bringt auch viel.
Aha.
Genau.
Gibt es sonst noch Werbung, die du dalassen willst?
Nee, das war's.
Okay, super, alles abgehandelt.
Sehr gut.
Cool. Ja, alles Gute dir. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank euch
und,
auch.
Und bis vielleicht zum nächsten Mal. Und an die Hörer auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.
Genau.
Macht's
gut.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.